Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt und dass ihr die Zeit mit uns verbringt. Das ist ja wirklich das Wertvollste, was wir haben. Zeit. Und deswegen freuen wir uns da natürlich sehr drüber. Wir sind Mai Höeng Nguyen, Doktor. Darf ich natürlich nicht vergessen zu sagen. Aber als wir uns kennengelernt haben, hattest du noch keinen Doktor. Deswegen vergesse ich das manchmal.
Nein,
das stimmt. Ich hoffe, du verzeihst.
Klar.
Sie ist Verhaltenstherapeutin, sie ist Buchautorin, sie ist Podcast-Moderatorin und Psychologin. Wie schön, dass du da bist. Und sie macht uns nach jeder Folge eine exklusive Übung nur für euch und für uns alle zum Achtsamkeit üben, quasi passend zum Thema. Ich bin Diane, ich bin Moderatorin, Buchautorin, Keynote-Speakerin und wir beide treffen uns hier mit euch immer voller Freude, um über all die schönen Themen zu sprechen, die wir quasi mit Achtsamkeit auch in Verbindung bringen können. Denn es geht quasi um Achtsamkeit hier bei uns in Achtsam, logischerweise, aber nicht nur. Also dieses Feld, was man da zusammenbringen kann mit der Achtsamkeit, mit geistiger Gesundheit, körperlicher Gesundheit, mit Freude, mit auch Schmerz, Leid, Trauer, das ist riesengroß. Und wir sprechen heute über ein Thema, das hat sich Christine per Mail gewünscht. achtsam@deutschlandfunknova.de. Ihr könnt uns schreiben, wenn ihr wollt. Und zwar geht es um Coping. Mai Höeng, vielleicht kannst du ganz kurz nochmal erklären, was Coping ist. Also, weil es ist, glaube ich, ein Begriff, der gerade, wenn man viele englische oder amerikanische Serien guckt, dann hat man den vielleicht schon mal gehört, aber vielleicht auch nicht.
Genau, also im Deutschen würde es Bewältigung bedeuten, also Coping-Strategien sagt man ja auch so im Deutschen oder halt Bewältigungsstrategien. Und im Grunde genommen ist damit das ganze Verhalten gemeint oder all die Strategien, die wir einsetzen, um besser mit psychischen oder auch ja physischen, körperlichen, belastenden Situationen umzugehen. Und Ziel dieser Strategien ist es, dass wir auf ja innere, aber auch auf äußere Anforderungen, die uns begegnen, dass wir das besser bewältigen können. Das können Verluste sein, Konflikte, alles Mögliche, damit wir uns wohler fühlen. Und ursprünglich stammt dieser Begriff Coping aus der Stressforschung und wurde von dem amerikanischen Psychologen Lazarus geprägt. Genau.
Und jetzt ist es ja so, man könnte ja meinen, na klar, es gibt so, keine Ahnung, bestimmte Coping-Mechanismen oder Bewältigungsstrategien und die kann man dann lernen und dann geht es einem besser. Aber dem ist natürlich nicht so, ne?
Es ist, denke ich, nicht so einfach, ne? Also es gibt auch Strategien, die helfen vielleicht kurzfristig, aber langfristig nicht so sehr. Und dann ist es auch natürlich super individuell. Erst einmal, was wir selbst zum Beispiel als Schwierigkeit oder als Stress überhaupt wahrnehmen. Da ist ja ganz maßgeblich, das kennt ihr ja auch, für den einen ist das schon super stressig, beispielsweise ein Umzug. Für den anderen ist das wie eine große Spielerei oder so. Also es sind viele individuelle Faktoren, wo wir sehr achtsam sein können, bewusst hinschauen können, damit wir für uns die passende Bewältigungsstrategie finden.
Und weil wir ja hier immer auch ganz wissenschaftlich vorgehen und eben über die Definition gesprochen haben, müssen wir ja vielleicht eben auch dann in dem Zusammenhang auch nochmal definieren, was kritische Lebensereignisse sein können.
Ja, unbedingt. Kritische Lebensereignisse, die werden oft in Studien auch zitiert, auf Englisch dann Critical Life Events. Das sind einschneidende Erfahrungen oder auch Situationen im Leben eines Menschen, die mit erheblichen emotionalen, psychologischen und ja physischen Belastungen einhergehen. Und die müssen nicht unbedingt negativ sein. Die können auch positiv sein, aber sie wirken sich erstmal sehr stark auf unser Wohlbefinden oder unsere Lebensqualität aus. Und dazu gehören zum Beispiel natürlich Verluste, also Freundschaften oder auch der Tod von geliebten Menschen. Das ist einer der belastetsten kritischen Lebensereignisse. Trennungen gehören auch dazu. Krankheiten, wenn Diagnosen so eintrudeln, die sehr unerwartet sind. Auch finanzielle Schwierigkeiten. Und ich habe auch schon Umzüge eben als Beispiel genannt. Das ist einfach ein riesiges Ereignis. Also wer von euch schon mal umgezogen ist und je größer der Umzug wird, desto stressiger ist es auch. Und wir vergessen das manchmal, finde ich auch so, ne? Und ich weiß noch, als ich bei meiner Supervisorin war, in der Ausbildung auch, und habe dann von PatientInnen erzählt, die umziehen, hatte sie immer gesagt, pass auf, das ist ein wichtiges, kritisches Lebensereignis. Kann so stressig sein wie an erster Stelle der Tod von Menschen, aber an zweiter Stelle auch Umzüge große, ja. Und ich fand das so erleichternd auch, das den PatientInnen nochmal so mitzugeben, weil manchmal denkt man so, ja, das macht man, wuppt man schon irgendwie neben all dem, aber es ist schon auch ein großer Wandel, ne?
Vor allem aber auch an dieser Stelle muss man sagen, wenn es unfreiwillig ist, also ne, wenn man zum Beispiel sich die Miete nicht mehr leisten kann, sage ich mal, in Großstädten oder so, aber auch Migration, Stichwort Migration ist ja auch ein ganz großes Ding, auf der Welt sind so viele Millionen Menschen tatsächlich auf der Flucht, wir vergessen das oft, aber viele, viele Menschen quasi ziehen um mit allem, was sie besitzen, mit ihrer Familie in ein anderes Land, vielleicht sogar auf einen anderen Kontinent, weil in ihrem Land Krieg herrscht, weil irgendwas ist, ne? Weil es Gründe gibt, dieses Land zu verlassen. Und das ist dann wahrscheinlich auch da ganz wichtig mit drin, könnte ich mir vorstellen.
Immens. Also natürlich alle migrationsbedingten Faktoren und Belastungen, die mit einhergehen, sind eine große Anpassungsleistung. Also wirklich sehr belastend. Ja, aber auch, wenn wir uns nochmal andere kritische Lebensereignisse angucken, ich würde immer sagen, so ein großer Lebenswandel da ist, ne? Also zum Beispiel die Geburt eines Kindes oder auch der Ruhestand für Menschen. Also wenn sie jahrelang, jahrzehntelang gearbeitet haben und daraus den Sinn irgendwie für den Tag gefunden haben, daraus gespeist haben und plötzlich heißt es, okay, jetzt gehst du in den Ruhestand. Was nun?
Und solche Lebensereignisse, da erhöht sich auch oft der Druck, weil du eben die Beispiele Geburt eines Kindes und Ruhestand genommen hast, wo eigentlich gesellschaftlich von dir gewollt ist, dass du dich nur freust. Also natürlich ist die Geburt eines Kindes wundervoll, aber es ist auch tatsächlich auch sehr krass, also kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Also von Nicht-Mutter zu Mutter zum Beispiel sein und sich da umzuswitchen irgendwie, das ist nicht so einfach und das ist nicht immer eitel Sonnenschein und happy-go-lucky so. Das ist auch anstrengend und Ruhestand, genau wie du sagst. Viele Menschen sollten sich eigentlich freuen und sollten irgendwie mit einem Cocktail am Strand liegen oder so und denken so, ja gut, aber mir ist langweilig zum Beispiel und ich habe mir das eigentlich auch anders vorgestellt. Also all diese Dinge, die vielleicht gesellschaftlich eher in die positive Ecke ja gestellt werden, sage ich mal so, könnten auch schwierig sein und Anlass zum Coping, also für eine Bewältigungsstrategie liefern. Ne? Also was beeinflusst dann den Coping-Prozess? Also wir haben ja auch alle unterschiedliche Bewältigungsstrategien, ne?
Ja, also in erster Linie beeinflusst, wie wir natürlich die Situation interpretieren, welche Erwartungen wir haben. Beispielsweise, wie du eben schon sagtest, ja, mit dem Ruhestand oder der Geburt eines Kindes. Was erwartet die Gesellschaft von uns? Aber was erwarten wir auch von uns? Was verlangen wir uns ab? Ne? Also sehen wir selbst, dass es super mega stressig ist mit all den Veränderungen oder denken wir, ach, das ist doch ein Kinderspiel. Und da kommt auch vor allen Dingen diese Selbstwirksamkeitserwartung mit rein. Also denken wir haben irgendeinen Handlungsspielraum? Haben wir Kontrolle? Können wir irgendwie etwas verändern? Da geht auch einher, welche Bewältigungsstrategien wir dann anwenden können oder dass wir den Gedanken haben, wir haben gar keine Bewältigungsstrategien. Das kann ja auch sein, je nachdem, wie wir das bewerten.
Ja, und du hast jetzt wieder schön auseinandergedröselt für uns hier, was für Coping ja, Arten oder Formen es gibt. Also es gibt einmal problemorientiertes Coping und emotionsorientiertes Coping. Was ist denn da der Unterschied?
Also beide gehören erstmal zu den aktiven Bewältigungen, aktiven Coping-Strategien. Bei dem problemorientierten Coping ist es so, dass Menschen sehr rational versuchen, die Probleme erstmal zu lösen, aktiv nach praktischer Unterstützung und Hilfe suchen. Und das Ziel wirklich ist, das Problem allein oder halt auch mit Hilfe anderer oder auch Institutionen, beispielsweise wenn man Rechtsbeistand sucht oder eine Schuldnerberatung oder selbst Psychotherapie oder sich in Behandlung begibt, dass man diese Situation löst. Und bei dem emotionsorientierten Coping ist es so, dass man versucht oder es zielt darauf ab, alle negativen oder auch unangenehmen Emotionen, die mit einem bestimmten Problem oder einer schwierigen Situation verbunden sind, zu reduzieren. Also das kann zum Beispiel sein, dass man versucht, die Situation umzudeuten, positiv, also Reframing, ja, oder versucht sie radikal zu akzeptieren. Das kann auch sein, dass man auf seinen Glauben zurückgreift. Wir hatten ja auch eine Folge über Spiritualität, ja. Aber natürlich auch das Unterdrücken von bestimmten Emotionen oder halt krasses Ausleben. Also ein Beispiel von Wut, finde ich, kann man das gut sehen. Entweder es gibt Leute, die kehren das total unter den Teppich oder andere, die hauen mal heftig auf den Boxsack. Aber es geht da vor allen Dingen, wie gehe ich mit den Emotionen um, die damit einhergehen.
Also achtsam hören ist problemorientiertes Coping, könnte man sagen.
Und und wir umarmen unsere Emotionen. Wir lernen beides, glaube
ich. Okay, beides. Ja? Sehr gut. Ja. Achtsam hören und anwenden ist dann beides. Problemorientiertes und emotionsorientiertes Coping. Wie schön. Und dann gibt es noch passives Coping. Das ist einfach so zu tun, als wäre nichts.
Genau, das ist dann halt eine Form der absoluten Vermeidung, sich abzulenken, also Serien schauen, Fernsehen, im extremen Fall natürlich auch das Konsumieren von Drogen. Und auch da kurzfristig mag es erstmal wirklich so sein, dass man nichts sieht und nichts fühlt, aber langfristig löst das ja nichts. Ja.
Und dann hast du noch andere Unterformen. Was ist da noch dabei?
Ja, die Psychologen, die lieben halt einfach so viele Kategorien und Schubladen. Ne?
Ja, genau. Komm, eine geht noch.
Ja, genau, eine geht noch. Das finde ich auch sehr schön, wo wir in Achtsam ja auch viel drüber sprechen, über Werte, nämlich bedeutungsorientiertes Coping. Das ist, wenn Menschen versuchen, irgendeinen Sinn aus der Situation noch zu finden. Und das hilft dann bei der Bewältigung.
Oh, das mache ich.
Ja, ne, das, ja. Also da denkt, ihr könnt ja auch mal reinhorchen, ja. was ist so euer Coping-Mechanismus? Also dass es in irgendeiner Form Sinn macht oder dass wir auch zurückschauen und sagen, okay, ich hatte schon mal so eine Situation, die war richtig, richtig mies, aber wenn das nicht gewesen wäre und die Dominosteinchen gefallen wären, dann wäre ich nicht heute hier, wo ich bin. Und das hilft sehr. Oder soziale Bewältigung natürlich, also dass man Unterstützung nochmal sucht, sehr im Austausch mit anderen und einfach in der Gemeinschaft versucht, die Dinge anzugehen.
Das ist total interessant. Also genau, horcht mal in euch rein jetzt, während Mai-Hörn quasi das alles aufgezählt hat, weil oft passiert sowas ja unterbewusst, ne, oder unbewusst. Ne? Also zum Beispiel bei der nächsten Herausforderung oder bei der letzten Herausforderung oder wenn irgendein Lebensereignis eingetroffen ist bei euch. Wie habt ihr euch da verhalten? Wie seid ihr danach drangegangen und währenddessen auch? Das ist ganz interessant, auch um sich selber kennenzulernen, ne?
Unbedingt. Und dann, wenn wir uns selbst gut kennen, können wir ja auch mal beobachten, wie sieht's in unserem Umfeld aus. Weil da fängt es ja an, sehr, sehr spannend auch zu werden und wo es oft Reibereien dann gibt, wenn unsere Bewältigungsmechanismen mit denen von anderen aufeinandertreffen. Mhm. Und also ich sage ja immer, wenn wir eigentlich sehen, dass unsere Bedürfnisse alle gleich sind, jeder möchte geliebt werden, jeder möchte sicher sein, so ungefähr, ne? Das sind ja einer der wichtigsten Bedürfnisse, die wir Menschen haben. Nur die Art und Weise, wie wir versuchen, das sicherzustellen, wie wir mit schwierigen Situationen umgehen, die kann sich unterscheiden. Und wenn wir da das Verständnis ausweiten und sehen, hey, jeder hat unterschiedliche Strategien, aber das Ziel ist eigentlich relativ ähnlich, dann würde ich denken, dass es viel mehr Frieden und weniger Konflikte gibt.
Ah, wie schön. Und jetzt haben wir ja über die Dinge gesprochen, die man vielleicht unbewusst macht, ja, und da hat man sich dann vielleicht wiedererkannt in dem, was du eben gesagt hast, sagt, ah ja, stimmt, ich bin eher das und das, vielleicht eine Mischung aus dem und dem oder irgendwie so. Jetzt geht's aber daran, Stichwort Selbstwirksamkeit auch wieder, ne, was ich ja so liebe, da proaktiv reinzugehen und wirklich zu gucken, okay, ich hab jetzt toi 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 noch ein paar Jahrzehnte vor mir, das heißt, es werden noch ein paar Dinge passieren, ja, wie will ich denn quasi bewältigen? Wie könnten meine Bewältigungsstrategien aussehen? Also, wie kann ich da proaktiv rangehen, ne?
Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und in der ganzen Forschung um Bewältigungsstrategien, da hat man lange Jahre so immer fokussiert, was haben Menschen gemacht, wenn, ich sag mal, das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Ne? Also wenn die Situation schon aufgetreten ist. Und bei diesem proaktiven Coping geht es echt darum, wie können wir so für uns sorgen, einen Nährboden schaffen, damit wir schon quasi antizipieren, wenn dann mal eine schwierige Situation kommt oder eine, ja, ein kritisches Lebensereignis, dass wir dann besser damit umgehen können. Ne? Und das kann sein, dass wir sagen, okay, ich bin mir nochmal dessen bewusst, was sind eigentlich die Ressourcen, die ich habe? Ja, was steht mir eigentlich zur Verfügung? Ne? Sind das finanzielle Ressourcen, soziale Ressourcen, zeitliche Ressourcen? Bin ich ein super kreativer Typ oder humorvoll oder so? Was habe ich da an Fähigkeiten und Fertigkeiten, die mir dann in einer Situation, die schwierig ist, helfen können? Und da sehen wir auch schon wieder, wie viel das auch mit so einem achtsamen, mit sich selbst umgehen zu tun hat, dass wenn wir uns besser kennen, wenn wir wissen, was habe ich in meinem Köfferchen, in meinem Rucksack dabei, dann falle ich nicht so hart, wenn es dann schwierig wird.
Und da schließt sich der Kreis zum sich selber kennenlernen, seine Werte kennen, aber auch seine Stärken, seine Schwächen, aber vor allem auch, was einem gut tut. Immer wieder Selbstfürsorge, Selbstfürsorge, Selbstfürsorge. Seit 4 Jahren sprechen wir ja auch hier darüber bei Achtsam, denn je mehr wir uns kennenlernen, desto mehr können wir sagen, mir tut das und das gut. Also zum Beispiel, während du eben gesprochen hast, habe ich sofort gedacht, mir tut Malen gut. Wenn ich in einer emotionalen Notlage bin, dann male ich ein Bild. Das klingt ein bisschen wie ein Scherz, ist aber tatsächlich so. Also ich habe schon in der Vergangenheit mich selber dabei beobachtet, dass ich wirklich, wenn ich irgendwie super gestresst bin oder emotional angespannt oder mich irgendein Konflikt belastet, tatsächlich meine Mahlsachen öfter raushole, als wenn ich so happy-go-lucky den ganzen Tag bin und happy und alle haben sich lieb und alles ist in Harmonie. Das ist tatsächlich von mir eine Coping-Strategie. Und wenn man das weiß und da bewusst hinguckt und achtsam hinguckt, dann fühlt man sich auch nicht mehr so ausgeliefert, weil man weiß ja, dass das hilft. Das heißt jetzt nicht, dass man denkt, ha, mir kann nichts passieren, sondern aber nur, dass man genau wie du sagst, sein Köfferchen hat oder seine Toolbox oder sein Werkzeugkasten, wie auch immer ihr das nennen wollt. Und das macht einen so ein bisschen handlungsfähiger auch, oder?
Total. Und darum geht es am Ende. Wie können wir selbstwirksamer sein, mehr Selbstvertrauen auch tatsächlich haben, wenn wir uns einfach besser kennen, ne? Und bei dieser ganzen Bewältigung geht es ja in keinster Weise darum, dass wir sagen, wir wollen gar nicht mehr die unangenehmen oder die kritischen Lebensereignisse. Denn kritische Lebensereignisse haben ja auch was Positives, ne? Wir haben auch schon über posttraumatisches Wachstum gesprochen. Das gibt es ja auch. Und wir können in keiner Welt leben, wo es nichts Schwieriges gibt. Aber wenn wir wissen, was wir da haben, dann können wir besser damit umgehen. Und dazu gehört auch, wenn wir proaktiv damit umgehen, dass wir uns auch potenzieller Stressoren bewusst werden. Also ich mache das zum Beispiel in der Therapie so, wenn wir uns Therapieziele setzen mit den PatientInnen, dass ich so einen Weg aufmale und dann bewusst auch Stolpersteine. Also dass wir nicht einfach nur sagen, so, ach, das wird jetzt hier easy oder so, aber was sind realistische Stolpersteine, die kommen können? Und das kann sehr unterschiedlich sein. Das kann sein, wir sind gerade in so einer Phase, wo wir wenig Zeit haben, aber auch die inneren kritischen Stimmen, die wir haben, die immer wieder kommen, zum Beispiel ein krasser Perfektionismus, der sich reinkrätscht in mein Vorhaben, hey, ich möchte mir mehr Fehler erlauben oder so. Das kann auch ein Stolperstein sein.
Und dann können wir eben proaktiv Bewältigungsstrategien auch ja, finden und uns erschaffen, ne?
Ja, also da heißt es wirklich konkrete Pläne, also sich machen, ne? Zu sagen, okay, wenn ich weiß, also deshalb Pläne, man kann sie sich wirklich aufschreiben, mein kleiner Notfallplan, meine Bewältigung, wenn ich weiß, es ist wichtig für mich, auf meine psychische Gesundheit zu achten, meine mentale Gesundheit, sprich Achtsamkeit, Meditation, ne, in die Ruhe gehen oder Kreativität, malen oder so, dass ich mir das aufschreibe, mich daran erinnere, wenn es schwierig wird, mache ich 1, 2, 3, 4, 5 und nicht erst, ich setze mich hin und überlege, was ist eigentlich mein Bewältigungsmechanismus in solchen Phasen, rufe ich eine Freundin an, ja oder nein, sondern ich habe einfach einen Krisenplan, denn in der akuten Krise ist es ja so schwer zu denken, weil wir sehr emotionalisiert sind, also die Amygdala schreit und sagt, ah, Hilfe. Und dann
das Angstzentrum. Ich bin dein Sternchen gewesen, weißt du, die Erklärung unten gerade. Also die Amygdala ist der Mandelkern, also das Angstzentrum. Genau. Und manchmal wollen wir auch zuerst 5 machen und dann 3 und dann 1 und manchmal wollen wir 1 und 3 und dann 2 machen. Ne? Also ich meine, wenn ihr euch jetzt wirklich Bewältigungsstrategien aufschreibt, dann heißt das natürlich auch nicht immer, dass wir alles genau in der gleichen Reihenfolge machen wollen oder vielleicht wollen wir auch nur 4 und 5 machen und beim nächsten Mal wollen wir nur 1 und 2 machen oder so. Aber es ist auf jeden Fall ein total schönes Gefühl zu wissen, ich weiß, was mir gut tut. Das ist so schön. Und ich natürlich wieder, nehmt einen Zettel, einen Stift, ein Journal, irgendwas, schreibt das auf. Dann habt ihr es immer da im Kopf und auch auf dem Papier und wisst, okay, ich mache dann hier meine Bewältigungsstrategien, wie viele es auch immer sein mögen und welche mir auch am besten tun. Das kann jeder und jede dann natürlich selber für sich überlegen. Du hast auch eine Übung mitgebracht.
Genau, ja, weil was ich auch wichtig finde, ist, dass wir lernen, unsere Bewältigungsstrategien, die wir haben, auch zu würdigen. Wir haben ja jetzt über auch sehr positive Coping-Mechanismen gesprochen, aber es gibt natürlich manche, die haben einfach auch Bewältigungsstrategien, die nicht so gut sind. Also beispielsweise Drogenkonsum oder so, das ist ja eine krassere Form von Selbstberuhigung, ja. Und wenn wir lernen, auch zu sehen und das nicht immer nur so zu verteufeln, so, boah, bin ich ein schlechter Mensch, also noch eins draufzuhauen, ja, weil im Grunde genommen, wir wissen natürlich alle, dass es nicht gut ist, ja, aber wenn wir dann noch sehr, sehr selbstkritisch wären, ist es ja noch schwieriger, das loszuwerden und da auch die Perspektive einzunehmen, diese Bewältigungsstrategie, dahinter steckt ja etwas und es kann sein oder ziemlich wahrscheinlich ist es so, dass es zu einem gewissen Zeitpunkt in unserem Leben uns wirklich auch sehr geholfen hat, weil wir zum Beispiel gar nicht die Kapazitäten hatten, wirklich uns da heftig mit auseinanderzusetzen. Also nicht jeder kann immer eine Psychotherapie machen, ja, weil man die emotionalen Kapazitäten nicht hat oder andere Dinge oder die Lebensumstände lassen das nicht zu. Und dann war das in dem Moment die beste Form, die irgendwie nur möglich ging. Und wenn wir das lernen, zu sehen und auch zu würdigen, ne, dass jede Bewältigungsform in einer bestimmten Lebenszeit die funktionalste Art und Weise war, dann sind wir nicht so harsch zu uns. Und die Übung, die ich mitgebracht habe, ist, ihr könntet einen Brief an eure Bewältigungsform schreiben und dass ihr euch vorstellt, das ist eine Art Anteil in euch. Also ihr könnt ihm auch einen Namen geben, sowas wie zum Beispiel der Vermeider, die Vermeiderin oder ich mache es allen recht, Tante oder irgendwie sowas, ja. So ein bisschen auch in einen Dialog gehen, dass ihr vielleicht euch nochmal bewusst werdet, was war eigentlich der Hauptjob oder ist der Hauptjob dieser Bewältigungsform oder wovor will sie mich eigentlich so sehr schützen? Und wann ist sie vielleicht in unser Leben hineingetreten und was wäre eigentlich passiert, wenn sie nicht da gewesen wäre? Und ich erlebe das in der Arbeit mit Patientinnen als extrem hilfreich, wenn wir nicht nur mit dem Finger darauf zeigen, so, ich will dich weghaben, wenn zum Beispiel noch keine neuen Coping-Strategien da sind, die gut sind, sondern wenn wir verstehen, aha, es hat eigentlich eine Funktion.
Und da wiederum ist auch Selbstmitgefühl ganz, ganz wichtig bei dem, was du sagst. Mhm. Und da auch natürlich alle Bücher von Christine Neff, die ja wirklich die Frau zum Selbstmitgefühl ist, die das auch nochmal genau erklärt, was Selbstmitgefühl ist, ne? Und wie wir uns das zeigen können. Also im Grunde genauso, wie du gesagt hast, das ist aber etwas, wenn man das noch nie gehört oder noch nie geübt hat, ist es sehr ungewohnt. Ich habe auch mir mal ein Hörbuch von Christine Neff angehört zum Selbstmitgefühl, weil ich finde oder ich fand es sehr gut, wie sie das erklärt hat auch, weil Selbstmitgefühl klingt oft ein bisschen abstrakt, wenn man das jetzt nur so hört und nicht weiß, ja, was soll ich denn jetzt machen eigentlich? Also genau das, was du gesagt hast, das ist super gesund, Selbstmitgefühl zu kultivieren und wie das genau geht, das sagen wir natürlich hier in jeder Achtsam-Folge eigentlich, aber solltet ihr da noch mehr brauchen. Christine Neff, wie gesagt, ist die Frau, die das auch sehr, sehr gut erklären kann in ihren Büchern, Hörbüchern, was auch immer ihr da vielleicht noch weiter lesen wollt zu dem Thema, weil das ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil sie auch an Beispielen nochmal erklärt, was das eigentlich bedeutet. Und du hast eine Studie auch mitgebracht zu Bewältigungsstrategien.
Genau, in dieser Studie von Heffer und Willoughby 2017, die erschien in der Plus One, da wollten die Forscher mal gucken, ob die Anzahl der Bewältigungsstrategien einen Einfluss auf das Wohlbefinden der Teilnehmenden hat. Sie haben geschrieben, dass herkömmliche Studien vor allen Dingen die Häufigkeit der Anwendung einzelner Strategien untersucht haben. Also wenn zum Beispiel ein Bewältigungsmechanismus oft war, zum Beispiel emotionalen Support, dann haben frühere Studien oft untersucht, okay, wie häufig haben die das gemacht und wie ging es ihnen denn damit? Und hier ging es ihnen eher darum zu untersuchen, haben Menschen viele verschiedene Bewältigungsstrategien und hat das als Indikator quasi für die Bewältigungsflexibilität. Und die erklären Bewältigungsflexibilität als die Fähigkeit, Bewältigungsstrategien je nach Kontext zu ändern. Also wichtiger ist quasi, haben wir viel in unserem Koffer, ne? Mhm. Und fand ich irgendwie total einleuchtend. Hat mich auch überrascht, dass vorherige Studien das nicht untersucht haben. Die haben Studierende untersucht, das waren 1132, die einmal am Anfang eine ganz große Fragenbogenbatterie bekommen haben und nochmal ein Jahr danach. Und das ist auch das Besondere, es ist eine Längsschnittuntersuchung. Die wollten wirklich gucken, wie hat sich das in diesem Jahr so verhalten. Und die Ergebnisse zeigten, also zu den positiven Strategien, die erfasst wurden, waren zum Beispiel auch Unterstützung suchen, emotionaler Support wurde genannt, auch der Glaube, Beten, Meditieren, Reframing, also das Umdeuten von Situationen und auch Humor. Negative Strategien, die erfasst wurden, waren Selbstvorwürfe, Selbstkritik, Alkoholkonsum oder einfach auch schlichtweg aufgeben. Und es zeigte sich, eine größere Anzahl von positiven Bewältigungsstrategien war korreliert mit geringeren Suizidgedanken, weniger negativen Bewältigungsstrategien insgesamt und höherem Selbstwertgefühl, besseren akademischen Leistungen, auch ein Jahr danach, weil das waren ja Studierende hier in dem Fall. Und die negative Bewältigung, da gab es einen bidirektionalen Zusammenhang, also in beide Richtungen, zwischen einer höheren Anzahl negativer Bewältigungsstrategien und höheren depressiven Symptomen. Das heißt, je mehr negative Coping-Strategien sie hatten, desto depressiver waren und je depressiver sie waren, desto mehr negative Bewältigungsstrategien hatten sie auch.
Also negative Bewältigungsstrategien kann man auf jeden Fall, alles was mit Drogen, Alkohol und so genau. weiter zusammenhängt, sagen und alles was mich körperlich irgendwie schädigt.
Auch Selbstvorwürfe zum Beispiel, das ist auch, also okay. auch Selbstkritik. Ne? Ich meine, man könnte sagen, ja, kurzfristig pusht mich das, wenn ich so selbstkritisch bin, aber langfristig ist es halt schlecht, wenn Selbstwert ist auch negativ, genau.
Okay. Ja. Also wir können hier auch wieder lernen, Bewältigungsmechanismen zu entwickeln. Also erstmal zu gucken, was ist in der Vergangenheit gewesen, was hat mir da geholfen und dann die rauszupicken quasi, Cherry-Picking-mäßig, die Rosinen sich rauszusuchen und zu gucken, okay, das ist gesund, das tut mir gut, das ist irgendwie, keine Ahnung, positiv, das ist irgendwie, ne, wie zum Beispiel jetzt Sport. Also wenn es jetzt nicht zu übertrieben Sport ist, dann ist es auch wieder nicht gut, ne? Aber jetzt so, keine Ahnung, 3-mal, 4-mal die Woche irgendwie körperliche Bewegung oder so. Dann habe ich das auf der Liste und sage, okay, Sport tut mir jetzt gut, ne? Zum Beispiel kann ich mir das eben so aufschreiben.
Unbedingt aufschreiben und wie du eben schon sagtest, auch mit diesem Selbstmitgefühl. Also wenn wir uns vorstellen, Selbstmitgefühl besteht ja aus 3 Komponenten. Einmal diese Achtsamkeit, also wir müssen wissen, uns geht zum Beispiel schlecht oder so, dass wir so eine Sensibilität dafür haben, dass es uns schlecht geht. Und ja, so eine Selbstfreundlichkeit, ja, dass wir wissen, wir sprechen oder nicht wissen, wir sollten das verkörpern. Wir sprechen so mit uns, wir verhalten uns so wie mit einer guten Freundin, mit einem guten Freund. Und zu wissen, es geht allen Menschen so, das ist was super Universelles. Und ich glaube, wenn wir auch überlegen, welche Bewältigungsstrategie wäre gut, dann einfach mit einem wohlwollenden Blick versuchen drauf zu schauen, was würde ich denn meiner Freundin jetzt sagen? Ne? Also, weil oft fällt es uns schwer zu sagen, okay, was Gutes könnte ich mir denn jetzt eigentlich tun, sondern uns vorzustellen, da ist eine gute Freundin oder wenn wir Kinder haben, kleine, was würde ich denn meinem Kind wünschen? Oder auch, wenn wir Haustiere haben, würde ich so mit meiner Katze sprechen, mit meinem Hund sprechen, ja? Und aus diesem Wohlwollen heraus dann zu überlegen, okay, was würde mir jetzt eigentlich gut tun langfristig? Ja?
Ich will noch ganz kurz zurückkommen auf das Reframing. Das hast du jetzt zweimal schon genannt. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen genauer drauf eingehen? Also da spreche ich jetzt natürlich die Therapeutin in dir an. Also weil, wenn man das noch nie gemacht hat, wenn man vielleicht nicht genau weiß, was man jetzt mit diesem Begriff anfangen soll, wie kann ich denn reframen?
Also Reframe ist quasi eine Umdeutung. Das ist eine kognitive Technik. Wenn wir zum Beispiel eine Bewertung haben, dass wir dann die Patientin einladen, okay, wir gehen einen Schritt nach hinten, nach vorne oder so und gucken uns das an. Also wirklich eine andere Position drauf. Also wenn ich zum Beispiel, jetzt muss ich mal ein Beispiel überlegen, ich habe die Führerscheinprüfung nicht bestanden und denke, ich bin ein absoluter Loser oder so, ja. Dann könnten wir gemeinsam überlegen, okay, aus welcher Perspektive könnte man das denn noch betrachten, ne? Also zum Beispiel könnte man ja sagen, okay, natürlich ist das total blöd, das ist natürlich auch mit Kosten verbunden, also auch erstmal dieses Gefühl zu validieren. Aber dann als zweites zu sagen, aber hey, es ist trotzdem eine gute Möglichkeit, nochmal Dinge, wo ich mir unsicher war, zu vertiefen, damit ich einfach eine sichere Fahrerin werde. Und das ist ja für die Gemeinschaft gut. Und in dem Moment habe ich eine Neubewertung. Also das habe ich jetzt aus dem Ärmel. Also
wie schön.
Total abwegig ist.
Nein,
aber
ich finde es total, ich musste lachen, weil das ist so schön. Das ist so ein schöner Gedanke. Das ist ja auch für die Gemeinschaft gut, wenn ich besser Auto fahren kann. Oh ja.
Ja, und dass wir versuchen, wirklich das aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und besser noch wäre es, denke ich, das Reframing, wenn es halt was mit unseren Werten zu tun hat. Weil wenn das aus den Haaren herbeigegriffen ist und dann sich die Person denkt, naja, toll, schön für dich, aber es hat ja nichts mit mir zu tun. Also es sollte irgendetwas sein von einer anderen Perspektive, was uns irgendwie auch irgendwie wichtig ist, was einleuchtend ist, vielleicht auch emotional ist. Dann denke ich, ist ein Reframing wirksam, weil wenn es einfach nur irgendeine andere Perspektive ist, die nichts mit uns zu tun hat, dann wird es uns, glaube ich, nicht motivieren oder uns helfen.
Naja, vielleicht, mir ist auch noch eine eingefallen bei einer Trennung, dass man dann auch überlegt, also weil in dem Augenblick ist man ja gefangen in seinem Schmerz, in seinem Verlust, in seinem Liebeskummer und so weiter, aber da auch zu gucken, der andere, der Partner oder die Partnerin hatte seine eigenen Gründe für diese Trennung, die nicht irgendwie zwingend waren, ich möchte die andere Person quälen, gemein sein, grausam oder irgendwas, weil man fühlt sich ja so nach einer Trennung oft, wenn man verlassen wurde oder so, dann denkt man ja oft, der andere wollte mich doch nur quälen und war gemein zu mir, aber dass das vielleicht auch Gründe hatte, die gar nichts mit einem selbst zu tun haben, das hat mir zum Beispiel persönlich auch geholfen, dass das alles gar nicht, also ne, nicht unbedingt zwingend immer 100% alles mit mir zu tun hat, nur weil ich auch in dieser Beziehung war, zum Beispiel. Hättest du da aber auch so eine kurze, keine Ahnung, Schreibübung oder machst du so Übungen, wie man das macht? Weil jetzt, also so darüber nachzudenken und darüber so zu reden, ist ja eine Sache, aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich das fühle, dass es besser für die Gemeinschaft ist, dass ich jetzt durch einen Führerschein gefallen bin.
Tatsächlich ist es eine sehr kognitive Methode, wo wir das im Dialog mit den PatientInnen machen. Oder ich gebe denen eine Hausaufgabe auf und sage denen, ja, überlegen Sie sich da verschiedene Aspekte dazu. Aber wenn du das jetzt so sagst, es stimmt nämlich tatsächlich, wenn wir Dinge emotional verarbeiten, hält das natürlich viel besser. Und wenn wir an die Emotionen rankommen, dann können wir auch wirklich was verändern. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man dazu auch eine Visualisierungsübung macht. Also, dass man sich wirklich vorstellt, wie ist es denn dann? Wie fühlen sich andere Menschen oder wie sehen sie mich, wie betrachten sie mich, wenn ich dann jetzt nochmal eine zweite Runde meine Führerscheinsache da gegangen bin und dann wirklich sicherer fahre? Wie fühle ich mich körperlich? Wie gucke ich die Welt dann an? Dann glaube ich, hält es wahrscheinlich besser.
Dass man wieder ins limbische System, ins Gefühlsgehirn geht und da irgendwie reinfühlt. Und natürlich, ja, also bei mir immer wieder, ich weiß, ich sage das seit 4 Jahren, aber aufschreiben, aufschreiben, aufschreiben hat bei mir sehr geholfen, immer wieder diese ganzen Gründe quasi und ja, das Reframing, warum die Geschichte anders sein könnte, als ich sie mir bis dato erzählt habe. Ja, ich habe das immer wieder aufgeschrieben aus verschiedenen Perspektiven quasi. Bis ich dann irgendwann gefühlt habe, okay, es gibt wirklich total viele verschiedene Gründe und verschiedene Perspektiven und nicht nur die eine, nämlich, dass alles schrecklich ist. Du hast eine Übung mitgebracht.
Genau, ich habe hier jetzt eine Übung geschrieben, wo es auch wirklich darum geht, dass wir unsere Bewältigungsstrategien visualisieren, würdigen und quasi ins Gespräch mit ihr gehen. So wie ich das eben mit dieser Schreibübung vorgeschlagen habe, ist das jetzt eine Übung für euch zum Hören und zum Vorstellen und Fühlen.
Um Bewältigungsstrategien oder Coping-Mechanismen ging es heute. Vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Lust habt, teilt diese Folge doch mit jemandem. Vielleicht fällt euch ja auch jemand ein, der das genau jetzt gerade in seiner jetzigen Lebenssituation gut gebrauchen kann. Das wäre doch schön, wenn wir da vielleicht ein bisschen Inspiration liefern können und ja, auch eine Übung, auch noch mit dazu. Dann ja, verabschiede ich mich von euch. Und von dir.
Tschüss.
Tschüss. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Übung. Macht es euch gemütlich. Ihr wisst, wenn ihr gerade Auto fahrt, dann natürlich jetzt nicht. Dann jetzt stopp und dann später die Übung machen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Freude mit der Übung und sage Mahjong und bitteschön.
In dieser Übung lade ich dich ein, achtsam in Kontakt mit deinen Bewältigungsstrategien zu kommen, die dich über dein Leben lang begleitet haben. Finde einen ruhigen Ort, an dem du ungestört bist. Setze oder lege dich bequem hin und wenn du magst, schließe deine Augen und atme bewusst ein und aus. Spüre, wie dein Atem sanft in deinen Körper fließt und ihn wieder verlässt. Stell dir vor, dass du einen inneren Raum betrittst, an dem du dich wohlfühlst. In diesem Raum gibt es 2 große, gemütliche Sessel. Setz dich ganz entspannt hin. Nun lade deine wichtigste Bewältigungsstrategie ein, sich dazu zu gesellen. Sie darf jede Form annehmen. Vielleicht ist da eine Figur oder ein Symbol. Vielleicht hat sie auch schon einen Namen, zum Beispiel die Planerin, weil sie immer versucht, Probleme zu antizipieren und sie zu lösen. Oder der Beschützer, der sich auch manchmal verstecken mag. Sobald dieser Anteil erscheint, begrüß ihn freundlich. Begegne ihm mit einer wohlwollenden, akzeptierenden Haltung. Du weißt, dass er in deinem Leben eine wichtige Rolle spielt und bist nun neugierig darauf, mehr über ihn zu erfahren. Stell ihm ein paar Fragen und hör mal hin, ob und welche Antworten kommen. Was ist dein Hauptjob in meinem Leben? Was ist deine Hauptfunktion? Worin siehst du deine Rolle? Hör einfach hin, ob da eine Antwort kommt. Was ist die Rolle deiner Bewältigungsstrategie? Und dann kannst du weiter fragen. Wovor willst du mich eigentlich beschützen? Und womit willst du mir helfen? Vielleicht will die Strategie dich vor Überforderung oder Chaos schützen. Gibt es vielleicht Momente, in denen du im Hier und Jetzt übertreibst? Lade den Anteil ein, zu reflektieren, ob seine Reaktion und Handlung heute noch immer hilfreich sind oder ob sie manchmal über das Ziel hinausschießen. In welchen Situationen könnte die Bewältigungsstrategie vielleicht überreagieren und dich unnötig blockieren? Frag noch einmal nach. Gibt es vielleicht Momente, in denen du im Hier und Jetzt übertreibst? Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Wenn du magst, kannst du diese Übung gerne wiederholen. Vielleicht melden sich dann auch andere Strategien zu Wort. Nimm noch einmal 3 bewusste Atemzüge und komm nun wieder langsam mit deiner Aufmerksamkeit zurück in den Raum und öffne deine Augen. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.